Die Lesung heute steht in Josua 17 ab Vers 14 bis Josua 18 Vers 10. Da wandten sich die beiden Josef-Stämme an Josua und trugen ihm Folgendes vor: Warum hast du mir nur ein Los und einen einzigen Anteil als Erbbesitz gegeben, obgleich ich doch ein zahlreiches Volk bin, da der Herr mich bisher gesegnet hat? Josua antwortete ihnen: Wenn du ein zahlreiches Volk bist, so ziehe doch in den Wald hinauf und schaffe dir dort im Land der Pherisiter und der Rephaiter durch Ausroden des Waldes Raum zum Wohnen, wenn dir das Bergland Ephraim zu eng ist. Da entgegneten die Nachkommen Josefs: Das Bergland reicht für uns nicht aus. Alle Kanaanäer aber, die unten in der Ebene wohnen, haben eiserne Streitwagen, sowohl die, welche in Bethzean und den zugehörigen Ortschaften, als auch die, welche in der Ebene Jezreel wohnen. Da antwortete Josua den beiden Josef-Stämmen, Ephraim und Manasse: Du bist ein sehr zahlreiches und sehr starkes Volk. So sollst du nicht nur ein Los erhalten, denn ein Bergland wird dir zuteil werden. Da es Wald ist, musst du ihn ausroden. Dann werden auch die Ausläufer dir zuteil werden, denn du wirst die Kanaanäer vertreiben, wenn sie auch eiserne Wagen haben und wenn sie auch stark sind. Hierauf versammelte sich die ganze Volksgemeinde der Israeliten in Silo und schlug dort das Offenbarungszelt auf, denn das Land lag unterworfen vor ihnen da. Nun waren aber unter den Israeliten noch 7 Stämme übrig, deren Erbbesitz man noch nicht ausgeteilt hatte. Da sagte Josua zu den Israeliten: Wie lange wollt ihr noch lässig bleiben, statt hinzugehen, um das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, der Gott eurer Väter, euch gegeben hat? Bestimmt doch 3 Männer aus jedem Stamm, so will ich sie aussenden, damit sie sich daran machen, das Land zu durchwandern und es schriftlich aufzunehmen, mit Rücksicht auf den für sie erforderlichen Erbbesitz. Wenn sie dann zu mir zurückgekommen sind, mögen sie es in 7 Teile unter sich verteilen. Juda soll sein Gebiet im Süden behalten und das Haus Josefs auf seinem Gebiet im Norden bleiben. Ihr aber fertigt schriftlich eine Übersicht des Landes bei Zerlegung in 7 Teile an und bringt die Aufzeichnung mir hierher. So will ich das Los für euch werfen, hier vor dem Herrn, unserem Gott. Denn die Leviten erhalten keinen Landbesitz unter euch, weil das Priestertum des Herrn ihr Erbteil ist. Gad aber und Ruben und der halbe Stamm Manasse haben ihren Erbbesitz bereits im Ostjordanland empfangen, den ihnen Mose, der Knecht Gottes, angewiesen hat. Da machten sich die Männer auf den Weg und Josua gab ihnen, als sie zur schriftlichen Aufnahme des Landes aufbrachen, die Weisung: Geht hin, durchwandert das Land und nehmt es schriftlich auf. Dann kommt wieder zu mir, so will ich hier in Silo das Los für euch vor dem Herrn werfen. So machten sich denn die Männer auf den Weg, zogen durch das Land und trugen es Stadt für Stadt unter Zerlegung in 7 Teile in ein Buch ein. Dann kehrten sie zu Josua ins Lager nach Silo zurück. Da warf Josua das Los für sie in Silo vor dem Herrn. Und Josua verteilte dort das Land unter die Israeliten, wie es ihren Anteilen entsprach. Worte des lebendigen Gottes.
Vielen Dank, Andrea. Lasst uns vor der Predigt beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass dein Wort für immer besteht, dass es nicht aus alten Geschichten besteht, sondern aus einem lebendigen Wort, das nun auch Kraft hat, zu uns zu sprechen und unser Leben zu verändern. Und darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Ja, nicht immer ist das, was uns als das Wichtigste erscheint, auch tatsächlich das Wesentliche. Das kann uns auch heute im Abschnitt aus dem Buch Josua so gehen, den wir uns anschauen. Es geht um Kapitel 13 bis 21. Wenn jemand den Abschnitt in Vorbereitung auf die Predigt gelesen hat, was natürlich immer eine gute Idee ist, kleiner Hinweis am Rande, der wird festgestellt haben, dass ein guter Teil davon aus nicht enden wollenden Auflistungen von Ortsnamen handelt, anhand derer die Gebiete der israelitischen Stämme abgesteckt werden. Also ich habe hier einen Auszug aus Kapitel 15, Verse 1 bis 4. Dort heißt es für die einzelnen Geschlechter des Stammes Juda, aber fiel das Los südwärts zum Gebiet der Edomiter, zur Wüste hin im äußersten Süden des Landes. Und zwar geht ihre Südgrenze vom Ende des Salzmeeres, von seiner Südspitze aus, läuft dann weiter gegen die Südseite der Skorpionenhöhe, danach Zin hinüber, steigt aufwärts südlich von Kadesh Barnea, geht dann weiter nach Hezron, zieht sich aufwärts nach Ada, wendet sich herum nach Karka, geht dann nach Asmon hier hinüber und setzt sich fort bis an den Bach Ägyptens, bis zum Meer hin, bis sie zum Meer hin ihr Ziel erreicht. Dies soll eure Südgrenze sein. Ja, das war nur die Südgrenze. Für uns haben diese Beschreibungen vermutlich kaum eine Bedeutung. Sie erscheinen vielleicht unwesentlich und vielleicht sogar eine Ablenkung oder eine Hürde für unsere Bibellese. Sie erscheinen trocken. Für Israel dagegen, in diesem Fall für den Stamm Juda, formen diese langen Listen die Grenzlinie von Gottes Verheißung auf einer Landkarte. Apropos Landkarte, ich habe hier eine für euch. Genau, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, aber diese Linien, die in diesen Kapiteln gezogen werden, die führen am Ende zur kartografierten Treue Gottes, könnte man sagen. Jeder Stamm bekommt sein eigenes Land. Wir zucken vielleicht mit den Schultern. Ein gläubiger Israelit hingegen wird vor allem eins sagen. Danke. Ja, für ein Volk ohne Zuhause ist dieses Land ein unfassbares Geschenk Gottes. Es ist der sichtbare Treuebeweis Gottes. Jede Schaufel Erde ist sein Geschenk, jede Ernte sein Segen und jeder Tag darin wird zu einer Zeit der Anbetung und des Gottesdienstes. Und entsprechend lautet auch unser erster Punkt in der Predigt heute: Schaut auf das Land und seht Gottes Treue. Für Israel ist das Land vor ihrem inneren Auge, wenn sie es hier lesen, das Wesentliche an dieser Stelle. Die Hügel, die Bäche, die Wälder, aber auch die Wüste und die Einöde breiten alle gemeinsam Gottes Treue sichtbar vor ihrem inneren Auge aus. Allerdings sehen wir am Anfang von Kapitel 13, dass noch viel Arbeit zu tun ist. Ja, Israel soll das Land einerseits im Vertrauen auf Gottes Treue einnehmen, aber es muss es noch einnehmen. Und wir haben hier einen Ausschnitt aus Kapitel 13. Dort heißt es, als nun Josua alt und hochbetagt geworden war, sagte der Herr zu ihm, du bist nun alt und hochbetagt. Und von dem Land sind sehr viele Teile bisher noch unerobert geblieben. Ja, das hört vielleicht zunächst gar nicht nach einem Ausdruck von Gottes Treue an. Aber es erinnert doch an die Berufung von Josua in Kapitel 1, wo der Herr sinngemäß zu Josua sagt, Mose ist tot und jetzt bist du dran. Ja, so weit ist es mit Josua noch nicht. Aber hier zeigt Gott gleichermaßen, dass seine Treue die Generationen überdauert. Menschen kommen und gehen. Und jetzt ist es Zeit für den hochbetagten Josua, dass er in Erwartung von Gottes zukünftiger Treue schon jetzt das Land an die Israeliten verteilt. Ja, und in Vers 6, den habe ich hier auch für euch, dort verspricht Gott, alle Gebirgsbewohner vom Libanon an bis Misrepot-Mayim, alle Sidonier, die Israeliten haben nie Sidon erobert, werde ich selbst vor den Israeliten her vertreiben. Verlose es immerhin an Israel als Erbbesitz, wie ich dir geboten habe. So verteile also jetzt dieses Land als Erbbesitz an die 9 Stämme und an den halben Stamm Manasse. Woran sehen wir hier Gottes Treue? Nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft. Das Vertrauen auf Gottes Treue bewegt Josua hier zum Handeln. Seine neue Aufgabe ist, verteil das Land. Was ist also seine Aufgabe? Was ist Israels Aufgabe, wenn sie die Treue sehen, wenn sie die Treue Gottes sehen? Und sie sollen mit Treue auf Gottes Treue reagieren. Gott hat ihnen das Land mit einem unverbrüchlichen Versprechen versprochen, aber sie müssen es im Vertrauen darauf selbst in Besitz nehmen. Das ist ihr Auftrag. Und an der Stelle kommen wir zurück zur Frage am Anfang. Ist das Land wirklich das Wesentliche? Einerseits nimmt die Landverteilung den größten Teil in diesen Kapiteln ein. Andererseits ist das ja rein aufgrund der Materie geboten. Es geht um eine umfangreiche Auflistung und die braucht Platz. Wenn wir uns die Gliederung des Textes anschauen, sehen wir, dass der Text selbst auf etwas anderes Wesentliches hinweist. Lasst uns das genauer anschauen. Ich habe hier die Gliederung vor euch, nicht erschlagen lassen. Ja, das ist riesig. Ja, wir können uns das nicht im Einzelnen anschauen heute. Aber ihr seht, es beginnt und endet mit Gottes Treue. Und im Zentrum, ein Vers, ist Gottes Zelt in Silo, wie wir gerade gelesen haben. Ja, wir sehen hier, wie komplex der Text einerseits ist, aber er hat auch eine ganz klare Botschaft. Das Wesentliche am Land ist die Gegenwart Gottes in Silo. Hier sehen wir also ein vereinigtes Israel in Kapitel 18,1, wir haben es ja gerade gelesen, versammelt am wichtigsten Ort auf Erden. Am wichtigsten Ort auf Erden. Nämlich dort, wo Gott Menschen begegnet. Es ist die Stätte, an der Gott sich offenbart. Es ist die wichtigste Stätte auf Erden. Dem Aufruf, schaut auf das Land und seht Gottes Treue, könnte man also entgegenstellen, schaut auf Silo und erkennt das Wesentliche am Land. Ja, das Wesentliche ist Gottes Gegenwart in der Mitte des Volkes. Das ist das Ziel der Landeinnahme. Gottes Volk in Gottes Gegenwart unter Gottes Herrschaft und Segen. Sollte es uns da nicht zu denken geben, dass dieser Höhepunkt nur mit einem einzigen Vers bedacht wird? Man hat den Eindruck, dass das Wesentliche fast erdrückt wird von der gigantischen Aufgabe der Landeinnahme und der Landverteilung, aber vor allem auch von einigen tragischen Trends, die wir hier gerade in der Lesung schon gesehen haben, die auch unheimlich viel Raum unmittelbar vor und nach diesem einen Vers 18,1 einnehmen und fast drohen, ihn zu ersticken. Welche tragischen Trends sind hier um das Zentrum herum zu erkennen? Nun, man sieht einerseits einen Hang zu Bequemlichkeit und andererseits einen eklatanten Mangel an Leidenschaft, wenn es darum geht, Gottes Verheißung, das Land für sich in Besitz zu nehmen. Ja, diese Leidenschaftslosigkeit hatten wir in der Lesung schon gesehen. Am deutlichsten wird sie in Vers 3, Kapitel 18, Vers 3, wo Josua ganz freimütig, ganz offen sagt, wie lange wollt ihr noch lässig bleiben, statt hinzugehen, um das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, der Gott eurer Väter, euch gegeben hat. Seid nicht so faul. Ja, man bekommt den Eindruck, dass die Israeliten Gefahr laufen, sich mit weniger zufrieden zu geben, als Gott ihnen zugesagt hat. Und wie schon erwähnt, Sidon haben sie nie erobert. Und dieser problematische Trend durchzieht die gesamte erste Hälfte, ja, aus diesem Dreieck, das wir da gesehen haben. Und es führt immer wieder zu der Bemerkung im Text, dass Israel die Völker nicht vertreiben konnte. Und schlimmer noch, diese Völker lieber als Knechte für sich behielt, anstatt Gottes schützendes Gebot zu befolgen und sie zu vertreiben. Etwas Ähnliches steckt auch hinter der Beschwerde der Josef-Stämme, hier im ersten Teil, in Kapitel 17, Vers 14, wo sie sagen, unser Los ist zu klein. Ja, was antwortet Josua drauf? Er sagt, wenn ihr so ein zahlreiches Volk seid, dann rodet doch den Wald im Feindesland. Ja, manchmal mangelt es einfach an Bereitschaft und Kreativität, um Gottes Verheißung auch wirklich voll anzunehmen. Und dazu wird noch ein gewisser Kleinglaube deutlich, denn sie sagen, die Kananäer mit ihren Streitwagen sind uns viel zu mächtig. Dabei hat Gott schon lange davor gesagt, wenn sie euch zu mächtig erscheinen, dann denkt dran, dass ich sie vor euch vertreiben werde. Vielleicht ist das wesentlich an dieser Stelle, also nicht nur die wunderbare Realität von Gottes Gegenwart in Silo, sondern auch die Gefahr des Vergessens. Die Gefahr des Vergessens, was das Wesentliche ist. Ja, die Israeliten sind vor große Herausforderungen gestellt. Und da ist es einfach, dass man das Wesentliche vergisst. Dass man sich so sehr im Alltagsgeschäft gefangen nehmen lässt, dass man am Ende die Gegenwart Gottes, das Wichtigste im Leben, zu einem Vers schrumpft. Ja, Gott lebt auch heute in der Mitte seines Volkes. Wir begegnen ihm nicht mehr in einem besonderen Offenbarungszelt, sondern in unserem Herrn Jesus Christus, der durch sein Wort und seinen Geist in uns lebt und mitten unter uns regiert. Aber wir sollten darauf Acht haben, dass wir inmitten all der Anstrengung, auch all der Dienste, die wir dem Herrn darbringen, all der Glaubenskämpfe und auch der Siege im Glauben, nicht vergessen, worum es eigentlich geht. Er im Mittelpunkt. Er ist unsere Kraftquelle. Er verdient mehr als nur einen kleinen Vers in deinem Leben. Noch eine andere Sache klingt am Anfang von Kapitel 18 an, hier. Ja, vielleicht ist es euch schon beim Lesen aufgefallen, dass sich Vers 1 und Vers 2 aneinander zu reiben scheinen. Ja, einerseits heißt es hier, das Land lag unterworfen vor ihnen da, aber andererseits lesen wir gleich im nächsten Vers, dass noch 7 Stämme gar keinen Erbbesitz erhalten hatten. Ja, ähnliche Spannungsfelder tun sich auch an anderer Stelle davor schon auf. Und einerseits erinnern sie uns an das, was wir schon gesehen haben, Gottes Verheißung. Muss man aktiv in Besitz nehmen? Das Land liegt zwar schon unterworfen worden da, weil der Herr es in ihre Hand gegeben hat, aber sie müssen ihre Bequemlichkeit ablegen und es in Besitz nehmen. Aktiv ihren Glauben umsetzen. Gleichzeitig deutet sich daran auch eine neue Perspektive im zweiten Teil dieser keilförmigen Struktur an. Und diese neue Perspektive könnte man so formulieren, nämlich schaut hinter den Horizont auf eine größere Verheißung. Schaut auf den Horizont auf eine größere Verheißung. Das ist unser nächster Punkt. Wenn wir im zweiten Teil weiterlesen, werden wir auf einmal nicht mehr mit tragischen Trends konfrontiert. Auch wenn die 7 Stämme offensichtlich mit derselben Leidenschaftslosigkeit zu kämpfen haben wie die 2,5 im ersten. Aber anscheinend soll uns diese Thematik nun nicht mehr von einer Hauptbotschaft des zweiten Teils ablenken. Nämlich, dass das Land selbst nicht den Endpunkt von Gottes Verheißung darstellt. Das Land selbst stellt nicht den Endpunkt von Gottes Verheißung dar. Das Beste kommt erst noch. Nach der Verteilung des Landes an die 7 Stämme sehen wir das an 3 maßgeblichen Stellen. Und der erste ist die Vergabe einer Stadt für Josua. Das ist der nächste Punkt. Besonders betont wird dabei, dass Josua einen Platz in der Mitte des Volkes erhält. Ja, einerseits wird die Stadt Josuas damit zu einer dauerhaften Erinnerung an die Treue Gottes. Aber Josuas Platz in der Mitte des Volkes scheint beinahe mit Gottes Gegenwart in Silo zu konkurrieren. Sie bekommt mehr Aufmerksamkeit als Silo. Und ich bin mir da nicht vollkommen sicher. ehrlich. Aber wenn wir uns daran erinnern, dass die Person von Josua im Alten Testament uns auf das Kommen von Gottes Sohn Jesus Christus im Neuen vorbereitet, er ist der wahre Josua, dann sehen wir, wie diese scheinbar konkurrierenden Orte, Silo und Josuas Stadt, in Jesus in Einklang gebracht werden. Unser Herr Jesus hat seinen Platz in der Mitte der Gemeinde, gerade deshalb, weil er Gottes Gegenwart für uns vermittelt. Und wir sehen im Neuen Testament die Erfüllung dieses ersten Ereignisses, das über den Horizont der eigentlichen Landnahme hinausweist. Noch deutlicher wird die Ausrichtung dieser abschließenden Ereignisse, wenn als nächstes Zufluchtsstätte für Totschläger ausgewählt worden in Kapitel 20. Stellt euch zum Beispiel einen Axtkopf vor, der beim Bäumeschlagen wegfliegt, dabei einen anderen trifft und tötet. In einer landwirtschaftlichen Gemeinschaft geschehen solche Unfälle und in den unmittelbaren Schock kann sich dann auch der Gedanke der Rache einschleichen, sodass der Totschläger einen Zufluchtsort braucht. Ja, und daran erkennt man schon etwas deutlicher, dass das Leben im Land nicht mit dem Paradies zu verwechseln ist. Die Gemeinschaft wird von Tod und tragischen Unfällen überschattet. Und das ist offensichtlich nicht Gottes ultimatives Ziel für sein Volk. Dazu kommt noch ein zweiter Gesichtspunkt, nämlich das Blutvergießen, das Land verunreinigt. Und deshalb darf ein Totschläger zwar Zuflucht in einer dieser Städte suchen, aber er darf die Stadt nicht wieder verlassen. Er darf die Stadt erst wieder verlassen, wenn der Hohepriester gestorben ist. Das lesen wir in Kapitel 20, Vers 6, wenn ihr euch das notieren wollt. Es wird also eine ganz bewusst eine Verbindung zwischen dem Tod des Hohenpriesters und der Reinigung des Landes von Schuld, von Blutschuld gezogen. Und ich denke, dieser Zusammenhang bereitet die Israeliten auf den Sühnetod ihres Hohepriesters, von Jesus Christus, vor, der uns von dieser Blutschuld reinigt, damit wir frei in Gottes neuer Schöpfung leben können. Ja, Gott selbst schafft in Jesus Christus einen Zufluchtsort. Er reinigt das Land durch den Tod seines Hohepriesters. Das war das zweite Ereignis. Das dritte Ereignis, das über sich selbst hinausweist, ist die Auswahl von Städten für die Leviten in Kapitel 21. Die Leviten bekamen keinen eigenen Erbteil im Land. Wir haben es hier auch in der Lesung gesehen. Und der Grund, der dafür genannt wird, lautet, dass Gott selbst ihr Erbteil ist. Gott selbst ist Erbteil der Leviten. Ja, konkret bedeutet das, dass die Leviten das Priesteramt ausführen und von den Opfern essen dürfen, die dem Herrn dargebracht werden. Aber es weist uns auch darauf hin, dass die Leviten eigentlich gewissermaßen als Fremdlinge im Land gelten. Ja, wenn ihr das nachschlagen wollt, schaut euch 5. Mose 18, Vers 10 an. Dort heißt es, dass die Leviten gewissermaßen als Fremdlinge im Land leben. Und das gilt tatsächlich nicht nur für die Leviten, sondern für das ganze Volk. In 3. Mose 25, 23, könnt ihr euch auch aufschreiben, wird ganz Israel als Fremdlinge im Land bezeichnet, weil es eigentlich Gott gehört. Und nicht nur das, weil Gott ihnen eine neue, eine bessere Schöpfung schenken will. Also die Leviten haben eine wichtige Rolle in ihnen, nämlich dass sie die Israeliten an die Tatsache erinnern, dass ihre eigentliche Heimat nicht im Nahen Osten liegt. Sie sind Fremdlinge. Sie liegt in der neuen Schöpfung, in der Gegenwart Gottes. Was wir in diesem Abschnitt also lernen, ist Folgendes. Erstens, wenn die Israeliten auf das Land schauen, erblicken sie Gottes Treue. So ähnlich wie wir heute am Erntedankfest auf die Felder schauen und Gottes Treue erblicken. Wenn die Israeliten auf Silo schauen, erinnert es sie an das Wesentliche, nämlich die segnende Gemeinschaft mit Gott. Und wenn sie auf die Zufluchtsstätte und die Levitenstätte blicken, also den zweiten Teil dieses großen Abschnittes, dann erinnert es sie an Gottes größere Verheißung. Und die Frage für uns lautet natürlich an dieser Stelle, was bedeutet das für unser Leben unter Gottes Treue? Das ist der nächste Punkt. Unser Leben unter Gottes Treue. Wir leben nach der Ankunft von Jesus Christus. Er ist gestorben, auferstanden und zum Vater zurückgekehrt. Auf diese Weise hat er die neue Schöpfung quasi eingenommen. Er hat sie als Erbteil erhalten, so wie Israel das Land damals. Alle, die ihm Glauben schenken, haben wir in Epheser Kapitel 2 gelesen, sind seine Miterben, Mitbürger. Er ist der wahre Josua in der Mitte seines Volkes. Und so wie Israel schon im Land ist, so sind auch wir schon in gewisser Weise in der neuen Schöpfung. Sie hat schon in uns begonnen, weil der Heilige Geist in uns seine Wohnung eingenommen hat, als wir zum Glauben an Jesus gekommen sind. Durch ihn ist Gott schon jetzt in unserer Mitte so gegenwärtig wie damals im Land. Nur auch eben auf geistliche Weise. Das heißt, wir sind heute auf geistliche Weise in der gleichen Lage wie Israel damals. Was können wir dann aus der Landverteilung für uns heute lernen? Ich will mich auf drei Punkte konzentrieren, weil sie eben im Bibeltext betont werden. Und zwar einen negativen und zwei positive. Zuerst der negative. Wir sollten darauf achten, dass wir das Wesentliche nicht vergessen. Vergiss nicht das Wesentliche. Wir können das Wesentliche auf mehrere Weisen aus dem Blick verlieren. Ja, wir können so sehr mit dem aktiven Mitwirken an Gottes neuer Schöpfung beschäftigt sein oder mit unserem Leben jetzt, dass unser Bewusstsein für Gottes Gegenwart zu einem einzigen Vers in den Kapitel unseres Lebens schrumpft. Wir können auch den Eindruck haben, wie wir es hier in der Lesung gesehen haben, dass unser eigenes Los zu klein ist oder zu anstrengend. Auch wir können durch eigene mangelnde Leidenschaft ausgebremst werden, wenn es darum geht, die neue Schöpfung aktiv in Besitz zu nehmen. Also lasst uns immer wieder bewusst unseren Fokus auf das Wunder der Gegenwart Gottes unter uns ausrichten, denn dann stellt sich Dankbarkeit und Freude ein. Ich hatte noch einen zweiten Punkt, aber da müsst ihr mich nach dem Gottesdienst fragen. Das war der negative Punkt, nun der erste positive. Er lautet, wir leben in dieser Welt als Fremdlinge. Die Leviten erinnerten das Volk Israel an die Tatsache, dass ihre eigentliche Heimat in der neuen Schöpfung zu finden ist. Gleichermaßen kann man sagen, dass unsere Heimat nicht in Mitteleuropa liegt oder woher du auch sonst kommen magst. Wenn unsere einzige Hoffnung ein Besitz, ein Land in dieser Welt ist, dann wird unsere Aufmerksamkeit und unsere Hoffnung schnell auf ein sehr bequemes Leben hier fixiert sein. Dann wird Laxheit uns davon abhalten, Gottes größere Verheißung aktiv und leidenschaftlich in Anspruch zu nehmen. Lasst uns also als Fremdlinge unseren Fokus auf die kommende Welt richten. Was heißt das für unser Leben jetzt? Nun, es bekommt weniger Aufmerksamkeit. Es wird wahrscheinlich unfertiger wirken, unpolierter, weniger beeindruckend als das von unseren nicht-christlichen Mitmenschen, weil sie ja alles in dieses Leben investieren. Es ist alles, was sie haben. Wir dagegen haben Hoffnung auf ewiges Leben. Wir arbeiten nicht für ein Land hier auf dieser Welt, sondern wir arbeiten an Gottes neuer Schöpfung mit. Wir haben Hoffnung auf ewiges Leben, auf eine zukünftige Welt. Deshalb werden wir nicht zu viel Zeit und Energie auf ein poliertes Leben hier verschwenden wollen. Ist das deine Einstellung? Dritter Punkt. Und dazu wenden wir uns einem Vorbild für uns aus diesem langen Abschnitt zu. Das Vorbild heißt Kaleb. Wie Josua war er einer von 12 Kundschaftern, die 40 Jahre zuvor, 45 um genau zu sagen, zuvor ausgezogen waren, um das Land zu erkunden. Bekanntlich berichteten 10 von ihnen von unüberwindlichen Mauern und Riesen, die niemand besiegen konnten. So ähnlich wie wir es hier auch beim Stamm Juda gesehen hatten. Kaleb und Josua dagegen waren überzeugt davon, dass der Herr ihnen den Sieg versprochen hat. Und sie versuchten das Volk zu überzeugen, den Schritt nach vorne zu gehen in das Land. Mittlerweile ist Kaleb 85 Jahre alt, aber von Ruhestand keine Spur. Lesen wir die Verse 14, 11 bis 13, die hier für euch auftauchen sollten. Kaleb sagt, ich bin heute noch so rüstig wie damals, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie jetzt noch zum Kriegsdienst, zum Ausmarsch und zur Heimkehr ausreichend. So gib mir nun dieses Bergland, von dem der Herr damals gesprochen hat. Du selbst hast ja damals gehört, dass es dort noch Enakiter und große feste Städte gibt. Vielleicht ist der Herr mit mir, sodass ich sie nach der Verheißung des Herrn aus ihrem Besitz vertreiben kann. Da segnete Josua den Kaleb, den Sohn Jephunnes, und gab ihm Hebron als Erbbesitz. Kaleb ist ein absolutes Vorbild im Glauben. Wo andere verzagt sind, hat er Gott die Treue gehalten. Und schaut es euch an, Gott war ihm umso treuer. Ja, in der Wüste und durch alle Kämpfe hindurch hat er Kaleb erhalten. Mit 85 ist er fitter als mancher mit 25. Und Kaleb ist kein Macho, wenn er darauf hinweist. Er zeigt nicht mit dem Finger auf sich, sondern nach oben und sagt, der Herr hat mich erhalten, so wie er es versprochen hat. Und nun kommt Kalebs großer Tag, an dem er das Versprechen Gottes für sich beanspruchen kann, nämlich das Land, das er damals betreten hat. Und Kaleb schaut sich nicht nach einem schönen Alterssitz darin um, sondern er sagt, gib mir das Bergland, weil es dort noch Riesen gibt und große feste Städte. Ich will sehen, wie Gott seine Verheißung wahrmacht. Ich habe Hunger nach Gottes Verheißung. Ich will kämpfen, um dieses Land einzunehmen. Auch wenn Kaleb weiß, dass dort große Herausforderungen, unmögliche Herausforderungen auf ihn warten, will er vielleicht gerade deshalb in dieses Land. Gott hat es ihm geschenkt. Gott wird auch den Sieg schenken. Je größer der Gegner, desto mehr erwartet er von Gott. Gottes Verheißung aktiv ergreifen, das ist Leben unter Gottes Treue. Und ich würde euch ermutigen, nach dem Gottesdienst euch darüber zu unterhalten, was es bedeutet, Gottes Verheißung hier und jetzt aktiv zu ergreifen. Tauscht euch aus. Dieses Lebensleben ist ein Leben voller Kämpfe, aber unser Leben richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistliche Mächte. Es ist ein Kampf um Heiligung im Innern, es ist ein Kampf um Errettung für andere. So nehmen wir die neue Schöpfung ein. Ja, diesen Kampf führen wir nicht mit dem Schwert in der Hand, sondern durch Gottes Wort, durch Gebet und durch gute Werke. Kalebs Gott ist auch unser Gott. Er ist derselbe treue Gott und wenn er will, dann wird er auch unserem Kampf Erfolg schenken. Also machen wir den rüstigen Kaleb mit seinen 85 Jahren zu unserem Vorbild und lasst uns hungrig sein nach Gottes großer Verheißung. Lasst sie uns aktiv ergreifen. Und dafür möchte ich nun zum Abschluss noch beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für deine große Treue. Wir danken dir, dass du uns eine neue Schöpfung geschenkt hast, so wie du damals Israel das Land geschenkt hast. Und wir danken dir, dass das Beste nicht das Land selbst ist, sondern deine Gegenwart darin. Danke, dass du in uns gegenwärtig bist, durch deinen Geist. Und wir bitten dich, lass uns Mut fassen, lass uns Glauben haben, damit wir aktiv die Verheißung, die du uns geschenkt hast, ergreifen, dass wir dein Wort auf unseren Lippen tragen, damit es den Sieg gewinnt, dass wir im Gebet vor dich kommen, weil du verheißen hast, uns treu zu sein und weil du gesagt hast, dein Wille wird Himmel und Erde erfüllen. Wir bitten dich, schenk du uns Treue in Reaktion auf deine große Treue. In Jesu Namen. Amen.